Ja, damit hat RWE sich unnötigerweise eine eigene Baustelle aufgemacht. Das finden zumindest unsere Reporter. Es geht um den Wechsel im Tor, den Uwe Koschinat vorgenommen hat. Jakob Gold sitzt für den Rest der Saison auf der Bank. Dafür rückt Felix Wienand in den Kasten der Essener. Wir diskutieren das Thema heute natürlich ausführlich, sprechen auch über das Saarbrücken-Spiel 0:3. RWE hat da einiges vermissen lassen, richten den Blick aber auch nach vorne. Ein paar Spiele stehen noch an, bevor dann der Pokalkracher gegen den MSV Duisburg wartet.
Von der Hafenstraße. Inside RWE. Ein Podcast der WAZ.
Hallo aus Essen, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Martin, schön, dass du wieder da bist. Braun gebrannt, wir alle
das stimmt,
sehen.
Ja.
Du warst im Urlaub.
Ja, ja.
Aber schön, dass du wieder
nicht
warst.
Sonnenbank, war im Urlaub.
Ja, dass du wieder bei uns im Studio bist. Christian auch hier, hi.
Hi.
Ich bin Kira, Online-Redakteurin hier bei Funke. Und wir starten direkt rein. Martin, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber ich fand, gefühlt gegen Saarbrücken von Beginn an war er eh da auf verlorenem Posten. Spätestens nach dem 0-1, aber gefühlt.
Ja, es war ein Spiel, das alle sehr schnell aus dem Gedächtnis streichen sollten. Das war wirklich kein guter Auftritt von der ersten Minute an. Das ist schon richtig erkannt. Ich glaube, schon mit dem 0-1 fiel schon die Vorentscheidung, denn das spielte Saarbrücken total in die Karten. Ein sehr, sehr gut organisierter Gegner. Der Trainerwechsel kam für RWE zum falschen Zeitpunkt. Alois Schwarz hat die Mannschaft wirklich hervorragend auf Essen eingestellt. Und mit dem 0-1 war quasi schon irgendwie spürbar, okay, da geht nicht viel. Rot-Weiß hatte in 90 Minuten eine einzige richtig gute Torchance durch Ahmed Aslan zugegeben. Wenn der fällt, ne, wenn Aslan den macht, solche Dinge hat er zuletzt immer gemacht, dann kann vielleicht noch was gehen. Aber das hätte einfach nicht gepasst zum Spielverlauf. Das war wirklich die einzige Möglichkeit, war eine ganz klare, verdiente Niederlage, aber ja, man sollte das vielleicht auch jetzt nicht zu kritisch sehen bei Rot-Weiß, denn der Klassenerhalt ist ja fix, kann man mehr oder weniger sagen, zwar noch nicht ganz rechnerisch, aber eigentlich schon nach dem Spiel gegen Aue und ich habe die Jungs da jetzt schon seit dem Trainingslager fast täglich begleitet. Wenn man wirklich so wochenlang intensiv so hart an einem Ziel arbeitet und das dann erreicht, dann ist es, glaube ich, menschlich, dass ein gewisser Spannungsabfall da ist. Und wenn man nur 5-10% gegen so einen Gegner nachlässt, dann geht man nicht als Sieger vom Platz.
Zumal bei Saarbrücken die Spannung ja noch extrem hoch ist.
Natürlich,
weil
die waren mit 2000.
Sind Stecken noch mittendrin oben.
Trainerwechsel waren mit 2000 Fans da, die wollten es halt unbedingt wissen. Und wenn du dann gegen so einen Gegner nicht an deine Leistungsgrenze kommst, dann kommt dann eben auch so ein Resultat bei rum.
Ja, lass uns gerne noch tiefer reinschauen.
Szene des Spiels. Präsentiert von AT Cycles Essen.
Und wo du schon so gut im Fluss bist, natürlich. Martin, was hast du dir für eine Szene rausgesucht?
Ich habe mir das 0:2 ausgesucht. Mhm. Da geht es vornehmlich um das Abwehrverhalten von Kaito Mitsuta an der Außenlinie. Eins meiner Lieblingsthemen, Grätschen. Ich bin seit einigen Jahren auch Jugendtrainer und das ist mit so das, was ich am häufigsten versuche, den Jungs beizubringen. Wenn es ums Verteidigen geht, bleibt auf dem Bein, nehmt das Tempo des Gegenspielers auf und macht nicht irgendwelche Alibi-Grätschen, denn genau das hat er gemacht. Geht runter, ist dadurch raus aus dem Zweikampf, lässt dadurch eine Flanke zu, Essen dann im Zentrum nicht gut gestaffelt und dann fiel eben dieses 0:2 und dann war der Ofen halt aus, ne, für Rot-Weiß. Also dann gegen so einen defensiv starken Gegner, wenn du da mit 0:2 in die Halbzeit gehst, dann kannst du nicht mehr viel machen.
Ja, Christian, bevor wir zu deiner Szene des Spiels kommen, wie sieht er Mitsuta sowieso, also generell aktuell, jetzt hat auch irgendwie ein bisschen nachgelassen. Wir haben auch im Vorfeld gerade über ihn gesprochen. Wäre das eher einer, wo er doch sagt, als Joker lieber reinwerfen?
Also er hat keine Argumente geliefert für mehr aktuell. Er hat als Joker überzeugt in den ersten Partien, hat dann die Chance bekommen, von Anfang an zu spielen, dort nicht überzeugen können, muss man so klar sagen. Und dementsprechend sehe ich ihn im Moment als einen Joker hinter der ersten Reihe. Muss er einiges noch bringen, um den Sprung dann in die Stammelf zu schaffen.
Ja, sehe ich ganz genauso. Also er hat der Mannschaft deutlich mehr als Joker gebracht, weil er eben diese unfassbare Qualität im 1 gegen 1 hat, diese Dynamik. Mhm. Und wenn man dann so einen dann nochmal in der letzten halben Stunde reinwirft, dann bringt dir das mehr. Und von Anfang an, er hat einfach Schwierigkeiten, ne? Auch strategisch gegen einen gut organisierten Gegner. Ich weiß manchmal ehrlich gesagt nicht, wo der da hinrennt. Und wenn er Gegenspieler hat, die sein Tempo aufnehmen können, so wie es Saarbrücken hatte, ich fand, die hatten wirklich eine hervorragende Mischung aus Kopfballstärke und Laufstärke, das sieht man ja selten in einer Viererkette, aber die konnten das Tempo von Safi und Mitsuta aufnehmen und dann waren die beiden halt komplett raus. Aber ja, um auf Mitsuta zurückzukommen, ich glaube, der stößt dann da auch schon an den Grenzen. Also ein guter Einwechselspieler, aber für mehr reicht es momentan noch nicht.
Ja. Christian, auch in deiner Szene des Spiels, ich weiß schon, was es ist, geht es auch um einen Abwehrfehler.
Ja, das 0:1, da spiegelte sich das wieder, was in den letzten Wochen für Essen gesprochen hat. RWE bietet den ersten Fehler an und Saarbrücken nutzt ihn aus. Das Tor, was da gefallen ist, hat in den letzten Wochen Eitschberger häufiger geschossen, von Strafraumkante ins lange Eck. Und da hat Saarbrücken das auch hervorragend gemacht. Und im Vorfeld muss Giasula sich halt ankreiden lassen, dass er den Ball im Aufbau zu leicht verloren hat. Und nach dem 1:0 war das Spiel, was sowieso schon gegen RWE lief, dann eigentlich wirklich entschieden, weil man nie das Gefühl hatte, dass Essen nochmal zurückkommt an dem Tag.
Ja, es war ein klassischer Unforced-Error, wie man im Tennis sagen würde. Giasula hat alle Zeit der Welt und macht genau das, was Saarbrücken nämlich haben wollte. Nämlich haben es halt dahin gelenkt, dass die Bälle ins Zentrum gespielt werden. Und da haben sie ganz gute Balleroberer gehabt. Ja, und das darf so ein Mann wie Giasula einfach nicht passieren. Das weiß er auch selbst. Er hatte mehrere Möglichkeiten. Kann nach links spielen, nach rechts spielen, spielt ihn genau da rein. Total schlampiges Zuspiel. Geht halt nicht.
Ja, hat auch Koschinat, glaube ich, zu Weißglut geschrieben.
Der war sauer, ja. Koschinat spricht die Sachen klar an, ne? Ja. Und ist eben auch, das finde ich ja wiederum auch gut, ne? Dass er dann auch nicht Halt macht vor solchen Persönlichkeiten wie Klaus Giasula. Ist ja mal einfach, irgendwelche 19-Jährigen zu kritisieren, sondern du musst auch mal so jemanden dann dir zur Brust nehmen, wenn es richtig ist. Und ja, gibt's nichts zu diskutieren. Das war ganz klar sein Ding. Hat ihn auch draußen gelassen in der Halbzeit und
war aber auch gelb vorbelastet.
War gelb vorbelastet, ist ja mal wieder. Ist auch ein Thema, aber geht ganz klar auf seine Kappe, das Ding.
Der Trainer nimmt sich die Spieler vor, wie sie die Fehler machen. Also der kennt da wirklich kein Pardon. Und mit Klaus Giasula hat man ja so eine Personalie, wo sich die Frage stellt, wie wird's im nächsten Jahr? Das war ein genialer Schachzug, ihn jetzt zu holen im Winter. Er hat der Mannschaft unheimlich viel gegeben, Stabilität, Erfahrung und viel von seiner Persönlichkeit auch. In seinem Schatten konnten dann andere sich nochmal entwickeln. Und irgendwann wird vielleicht der Punkt kommen, wo mit 36 wird er im Dezember die Leistungskurve dann ein bisschen nach unten zeigt, wenn wirklich so der Zenit überschritten ist. Deshalb müssen wir auch nochmal darüber reden, ob RWE da noch einen weiteren Sechser holen müsste. Zwajkowski ist einer, der in die Zukunft eventuell gehört. Der Rest fühlt sich eher so ein Ticken offensiver zu Hause. Mustier ist ein Achter, Eisfeld geht, Kaparosch ein Tick offensiver. Müsel ist eigentlich ein Zehner, sodass vermutlich ein weiterer Sechser Sinn machen würde, auch um ein bisschen Last von Giasula zu nehmen, dass er nicht alle Spiele machen muss, sondern...
Die kann er ja schon nicht, weil er gefühlt 25 gelbe Karten hat in einer Saison. Also der wird schon ein paar Spiele allein schon deshalb verpassen, aber du hast schon richtig erkannt. Also es wird schon Sinn machen, noch jemanden für diese Position zu holen, um ihn zu entlassen, weil er gibt der Mannschaft ja nicht nur auf dem Platz viel, sondern auch drumherum. Er ist wirklich der Leader, der RWE gefehlt hat in der Hinrunde. Und wenn du es schaffst, dann vielleicht nochmal jemanden zu holen, wie, der Name ist ja häufiger gefallen, Tom Bark vom SC Verl, das Interesse von Rot-Weiß Essen war ja schon bekannt. Man hat sich ja schon im Winter nach ihm erkundigt, bevor man Giasula geholt hat. Und ich glaube, der ist 25 und gebürtiger Essener, wird natürlich total passen. RWE bedient sich ja sehr gerne beim SC Verl. Also wenn man die Chance hätte, so einen noch zu holen, würde ich jetzt als Kaderplaner nicht nein sagen.
Ja. Die Botschaft ist angekommen bei Kollegen Flütmann und Stegmann. Können Sie sich auf den Zettel schreiben? Haben Sie wahrscheinlich auch sowieso schon.
Das wissen die beiden.
Du hast gerade Tom Müsel angesprochen. Der hat seinen Stammplatz verloren, schon länger jetzt. Wie seht ihr seine Rolle gerade? Martin, du hattest das auch mal analysiert. Es liegt vor allem am System, wo er gerade so da einfach nicht reinpasst.
Es ist eine Systemfrage, genau. Also im 5-3-2. Ich meine, für wen soll er spielen? Du hast Giasula und Mustier, das hat wunderbar funktioniert. Dann hast du davor zumeist Ahmed Aslan gehabt, der explodiert ist in der Rückrunde. Rot-Weiß kommt halt sehr viel über Intensität, über defensive Stabilität und schnelles Umschaltspiel. Und das ist nicht so das Spiel von Torben Müsel, muss man sagen. Andererseits, Torben Müsel hat hervorragende Qualitäten im Spiel mit Ball. Und deswegen hat er ja auch unter Dabrowski so überzeugt. Aber du hast auch eine ganz andere Mannschaft gehabt. Ne? Ich meine, wenn du einen Götze hast, einen Schapina, einen Harenbrock, einen Müsel, Obus, da kannst du halt auch ganz anders Fußball spielen. Aber Rot-Weiß schafft es eben noch nicht, mit Ball diese Lösung zu finden. Und das hat man ganz klar gesehen jetzt gegen Saarbrücken.
Und wenn er an der Seite eines erfahrenen Sechsers spielt, dann kann das klappen. Hat er auch schon gezeigt. Aber als er zum Beispiel mit Eisfeld die Doppel-Sechs mal gebildet hat, dann war es einfach zu offensiv ausgerichtet. Ja. Und dementsprechend muss er sich im Moment sowieso hinten anstellen. Giasula war gesetzt. Mustier hat einfach eine Entwicklung genommen, die unglaublich ist. Und da kann er mit seinen Rückenproblemen, wo er wochenlang ausgefallen ist, im Moment keine Ansprüche melden, irgendwo in der ersten Elf zu stehen. Zumal die drei Positionen, die für ihn in Frage kommen, wirklich da erstklassig besetzt
sein. Du schiebst Aslan nochmal einen vor und versuchst jetzt Müsel nochmal auf der 10, ist ja vielleicht auch jetzt eine Option, weil ich glaube nicht, dass Mitsuta in München zum Beispiel nun von Anfang an spielen wird. Da wird es auch die Frage sein, bringe ich Müsel oder bringe ich vielleicht nochmal Martinovic, wobei man sagen muss, Safi Martinovic so im Duell hat zuletzt auch nicht wirklich funktioniert. Deswegen, also wäre vielleicht nochmal eine Möglichkeit für Müsel, sich jetzt zu zeigen auf der dieser 10er-Position, weil dahinter sind für mich Jasula und muss hier weiterhin gesetzt.
Ja, jetzt lass uns mal zu einem Thema kommen, was auch ja eigentlich omnipräsent war am Samstag.
Top-Thema der Woche. Präsentiert von AT Cycles Essen.
Denn im Tor von RWE gab es einen Wechsel. Jakob Golz wird auf die Bank gesetzt für den Rest der Saison. Das hat der Trainer so entschieden. Felix Wienern stand im Kasten. Also es kam, glaube ich, für alle überraschend. Wie habt ihr die Entscheidung wahrgenommen und vor allem jetzt am Samstag Wienand gesehen?
Tja, also ich war auch ehrlich gesagt sehr überrascht. Ich war in der PK und dann hat ja Uwe Koschner das Wort ergriffen und hat das dann zur Überraschung aller verkündet, dass Jakob Golz ab sofort nicht im Tor stehen wird. Das geplant ist, dass er bis zum Saisonende kein Spiel macht und ja, ich musste mich ehrlich gesagt ein bisschen sortieren und auch darüber nachdenken und habe natürlich das ganze Wochenende genutzt, um wirklich mit allen Parteien zu sprechen und mir möglichst viele Infos reinzuholen mit der Vereinsseite, mit der Spielerseite. Ich habe mit seinem Berater telefoniert, mit Felix Bastians und es scheint so ein bisschen zu ruhig und erfolgreich gelaufen zu sein zuletzt bei Rot-Weiß Essen. Da muss man sich vielleicht ein eigenes Problem dann schaffen. Es ist ein klassisches Eigentor von Uwe Koschinat. Ja. So, also ich finde, er hatte ein hervorragendes Händchen bewiesen bisher im Laufe der Rückrunde bei seinen Personalentscheidungen, hat wirklich so gut wie alles richtig gemacht und ich finde, damit lag er falsch, denn es widerspricht einfach dem Leistungsgedanken, deinen Leistungsträger, deine klare Nummer 1, einen der besten Torhüter der Liga, 5 Spiele vor dem Saisonende aus dem Tor zu nehmen. Ich kann ja nachvollziehen, dass Felix Wienand im Pokalspiel, das hat er sich auch verdient, denn auch wegen Felix Wienand ist Rot-Weiß Essen im Pokalfinale, hat er wirklich hervorragende Leistung gebracht.
Machen ja auch viele
gebracht.
Vereine so.
Das machen viele Vereine, ist völlig in Ordnung. Natürlich kann man darüber nachdenken, das ist ein wichtiges Spiel in Duisburg, ne, da geht es um sehr, sehr viel Geld, bringe ich da Golz oder Wienand, aber ich kann es verstehen, dass man sich dann für Wienand entscheidet und dann würde es doch total reichen, wenn man sagt, man will ihm so vor dem Finale ein bisschen Spielpraxis geben, dass man ab dem Osnabrück-Spiel dann vielleicht einen Torwartwechsel vornimmt. Mhm. Aber ich finde, 5 Spiele ist mir ehrlich gesagt viel zu viel. Ich kann mir auch vorstellen, dass das so die Mannschaft ein bisschen überrumpelt hat. Ist auch ein falsches Signal, ne? Also klar, der Klassenerhalt ist so gut wie fix, aber es geht ja nicht nur um Auf- oder um Abstieg, sondern es geht um Platzierung, es geht um Prämien und jeder Platz ist halt wichtig für einen Fußballer. Ne? Auch bei Vertragsverhandlungen ist da was anderes, wenn du einen Spieler vor dir sitzen hast und du bist auf Platz 6 oder auf Platz 13. Da kannst du ganz anders argumentieren einfach. Und deswegen habe ich es ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Du, Christian?
Ich habe so dreigeteilt gesehen. Die erste Reaktion war die, okay, es ist ein Angebot reingeflattert, Golz ist weg, hat ja die Ausstiegsklausel, die er in seinem neuen Vertrag hat. Und so verkauft man das jetzt und Wienand ist dann ab jetzt, wird dann als potenzielle Nummer 1 getestet, weil Mutter ist Nummer 2 verlängert mit der Aussicht, wenn Golz geht, kann er Nummer 1 werden oder man traut ihm das zu. Dann war so der zweite Aspekt, wenn das stimmt, was Uwe Koschnert gesagt hat, er möchte Wienand belohnen dafür, dass er sich dem Verein verschrieben hat, auch als eventuelle Nummer 2. Und bei Golz weiß man nicht so ganz genau, wo geht's denn überhaupt hin.
Ja, lass uns da direkt mal reingehen. Also er hat ja klipp und klar, ich glaube, es war am Magenta-Mikro, gesagt, dass Golz sich
nicht,
trotz seiner Verlängerung
hat sich nicht mit Haut und Haaren verschrieben, weil er die Ausstiegsklausel wollte.
Genau.
Und wenn das dann so ist, dass Uwe Koschnert intern mit klaren Worten das alles so angepriesen hätte, dass er sagt, so ist mein Plan, Wienand, du bist jetzt im Tor, Golz, so sieht's aus. Und er hätte sich bereit erklärt, hätte ich gesagt, wow, Hut ab. Mhm. Im mannschaftsinternen Kreis scheint es wirklich so stabil alles zu sein und diesen so ein verschworener Haufen, dass Golz das sogar hinnimmt. Das war so der zweite Gedanke, könnte ja auch sein. Der dritte war dann der, auch nachdem du mit Bastians gesprochen hast, der Wotzi hatte auch schon mit ihm gesprochen, dass es irgendwie nichts von beidem ist. Es ist noch kein Angebot reingeflattert und es ist auch nicht diese Harmonie pur, sondern es war tatsächlich offenbar ein Alleingang von Uwe Koschinat und der die Goldseite auch ein bisschen überrumpelt hat. Und was man natürlich, du hast es gerade mal angesprochen, nicht vergessen darf, es geht auch um viel Geld. So, Golz hat jetzt 4 Spiele plus Pokal, keine Auflaufprämie, keine mögliche Punktprämie. Und die wird man ihm ja nicht einfach so ersetzen.
Ich glaube, Auflauf gibt es nicht, aber Punkt.
Wie auch immer Prämien, die Prämiensystem gestaltet ist, oft gibt es ja auch Auflaufprämien, aber wenn's je nachdem, also ihm wird auf jeden Fall ein schöner Betrag flöten gehen und da hört ja meistens dann sowieso die Freundschaft auch beim Geld und deshalb, zumal die das wahrscheinlich bei der Entscheidung nicht so mitgenommen wurden, wie sie das vielleicht gewünscht hätten, ist es dann etwas schwieriger. Und man hat es ja auch in den Foren gesehen, bei den Fans, wir haben Nachrichten bekommen, das Thema ist viel größer, als sie es vielleicht im Verein haben wollen oder wie sie es vermuten. Denn ja, der erste Instinkt bei allen war, alles klar, da kam ein Angebot und er ist weg. Und nach kristallisiert sich jetzt raus, dass es ein bisschen anders war. Und trotzdem, es wird diskutiert hoch und runter. Und der Tenor bei den meisten ist genau wie bei uns, dass Koschin hat sich da eine Baustelle aufgemacht hat, die ein bisschen unnötig war, vor allen Dingen mit den 4 Spielen plus Pokal.
Zumal also, das war schon vorm Spiel gefühlt so eine Unruhe.
Genau.
Und dann muss man ja auch sagen, hat Wienand jetzt leider aus seiner Sicht gegen Saarbrücken auch einfach nicht
er hat kein, genau das keinen sicheren Eindruck hinterlassen. Ne? Aber bevor ich noch über Wienand spreche, möchte ich noch einmal kurz so die Fakten zusammenfassen, weil ich auch mit Bastians gesprochen habe und generell mit der Spielerseite, weil direkt die Befürchtung da war, der erste Reflex, wie Christian schon angesprochen hatte, oh, der ist bestimmt jetzt weg und deswegen machen die das. Nein, Bastians hat ganz klar gesagt, es gibt kein konkretes Angebot für seinen Spieler, für Jakob Golz, was auch daran liegt, dass er gar nicht weg möchte. Also er hat ganz klar die Intention, in seine 7. Saison bei Rot-Weiß Essen zu gehen. Der Spieler fühlt sich hier pudelwohl. Jakob Golz ist hier eine ganz große Nummer in Essen und er will gar nicht gehen. Ne, das natürlich gibt es noch die Möglichkeit, dass er vielleicht den Verein noch verlässt, aber das ist wirklich nur, das hat man auch ganz klar kommuniziert, wenn da eine ganz große Nummer kommt. Ja. Also es geht nicht darum, in Braunschweig als Nummer 2 in der 2. Liga auf der Bank zu sitzen, sondern was weiß ich, Bundesligist, Hamburger SV, keine Ahnung. Da müsste schon, er hat es ja selbst gesagt, unmittelbar nach seiner Vertragsverlängerung, es müsste schon ein richtig geiles Paket kommen.
Was man nicht abschlagen kann.
Was man nicht abschlagen kann, damit er geht. Also, ne, Fakt ist, Jakob Golz möchte bleiben. Und er fühlte sich, glaube ich, dadurch auch so ein bisschen vor den Kopf gestoßen von dieser Entscheidung. Hat sich während des Spiels, muss man sagen, hochprofessionell verhalten. Mhm. Man hat ihm jetzt nicht angemerkt, dass er sauer ist. Er hat seinen Kollegen Felix Wienand voll und ganz unterstützt. Er hat auch die letzten Worte gesprochen vor dem Gang auf den Platz in der Kabine. Also man kann ihm da überhaupt nichts vorwerfen. Und wenn wir jetzt über Wienand sprechen, den ersten Test hat er erstmal nicht bestanden. Also Rot-Weiß hat nicht wegen Felix Wienand verloren. Bei den ersten beiden Toren war völlig chancenlos.
Aber es ist ja klar, dass jetzt über ihn gesprochen wird.
Aber natürlich hat man ihn genau beobachtet und er hat einen unsicheren Eindruck gemacht. Das haben wir bei diesem 0-3 gesehen. Da macht er einen Doppelpatzer. Irgendwie wirft er den Ball da in die Luft vor dem dritten Tor. Dann zögert er, kommt nicht schnell genug raus. Er hätte schon Glück vor der Halbzeit, dass dieses 0-3 nicht gezählt hat. Da hat er auch nicht gut ausgesehen.
Und wenn das 3-0 nicht gefallen wäre, hätte es einen Elfmeter gegeben. Also da hat er dem Saarbrücker ja auch gut einen mitgegeben in der Szene, wo er zu spät kommt.
Genau.
Und es ist wirklich der Worst Case. Ne? Das durfte nicht passieren, dass die Geschichte so weitergeht, dass er jetzt in seinem ersten Spiel noch ein bisschen patzt. Und man muss drüber reden. Das kann dem Jungen nicht erspart bleiben, denn er möchte in den Fokus. Er möchte Stammtorwart sein und er möchte sich zeigen. Und dann muss er natürlich auch damit leben, wenn er Patzer macht, dass man darüber spricht. Und jetzt steht er natürlich auch gehörig unter Druck, dass er die nächsten 3 Spiele so nutzt.
Man hat ihn ja auch unnötig unter Druck gesetzt dadurch. Ne? Wenn es klar kommuniziert worden wäre, pass auf, Wienand, wenn wir durch sind, der spielt die letzten beiden Spiele in der Meisterschaft, hätte er sich da auch ganz anders drauf vorbereiten können. So hat man ihn irgendwie ins kalte Wasser geschmissen,
war auch nicht einfach. Gehört ja zum Profitum dazu. Ne? Der Golz kann sich auch morgens verletzen, dann muss er trotzdem mittags parat stehen und seine Leistung bringen. Das heißt, er muss sich ja jedes Mal so vorbereiten, als wenn er sowieso spielt.
Aber ich finde, dann ist so ein bisschen die Erwartungshaltung auch eine andere, dann weiß man, okay, der ist jetzt die Nummer 2.
Aber er will Stammtorwart werden im Profibereich. Ja. Ne? Also da muss man mit einem gewissen Druck umgehen können. Das Einzige, was ich jetzt verstehen könnte, ist, dass man sagt, boah, da fehlte die Spielpraxis und vielleicht das bisschen das Timing fehlte. Aber er muss immer bereit sein zu spielen, egal aus welcher Situation. Und jetzt hat der Trainer eine Baustelle aufgemacht, die ihn ins Tor befördert hat. Und wenn er dritte Liga Stammtorwart sein will oder noch höher, muss er mit diesem Druck eben auch umgehen können. In dem ersten Spiel hat es jetzt leider nicht ganz geklappt und jetzt muss er in den nächsten 3-4 Spielen zeigen, damit es nicht bis zum Pokalfinale eine richtige Diskussion gibt, ob nicht auf einmal doch Gold spielen muss, dass er dem standhalten kann.
Ja, das war auch so der Gedanke von Uwe Koschinat, dass man ihn einfach jetzt mal über mehrere Spiele testet. Ne? Im Ernstfall in einer Drucksituation in der Liga ist was anderes, ob du vor 18.000 gegen Saarbrücken spielst oder irgendwie auf dem Acker in Sonsbeck. Ist einfach so. Wobei man sagen muss, er hat ja auch in Oberhausen zum Beispiel vor 15.000 ein gutes Spiel gemacht im Halbfinale. Also man testet jetzt für den Ernstfall, dass Golz geht, aber Fakt ist, momentan will Golz gar nicht gehen. Also man macht da, glaube ich, zu viel draus momentan. Ich denke, dass die Essener eigentlich noch entspannt bleiben können, was ihn betrifft.
Es sei denn, genau, es sei denn, die Seite kommt jetzt im Grübeln und sagt, boah, man sagt jetzt, okay, jetzt haben wir vielleicht doch, oder jetzt ist die Intention geweckt worden, vielleicht doch was zu machen. Es gibt ja lose Gerüchte über Vereine, die an ihm interessiert sein sollen, wo es dann aber noch keine Kontaktaufnahmen oder so gegeben hat. Felix Götze, Arbeitgeber, wäre so ein Kandidat. Aber ja, vielleicht kommt jetzt eine Dynamik rein, die eigentlich gar nicht angedacht war, besonders von Spielerseite. Ja.
Wir beobachten das weiter und können Felix Wienand gerne nach den Spielen dann nochmal ein Zeugnis ausstellen, weil das ist ja jetzt das, was er zeigen muss. Und mit dem Pokalspiel kommt ja auch noch ein sehr großes Spiel.
Wir drücken ihm die Daumen, dass das besteht.
Ja, auf ihn zu, der MSV.
Ich glaube, dass er es kann. Also er hat Potenzial und man schätzt ihn auch im Verein. Und ich meine, ist ein sehr gut ausgebildeter Torhüter. In der Knappenschmiede hat er seine Erfolge gefeiert. Und man hat es ja auch in den Spielen gesehen. Ne? Wenn er die Chance bekommen hat, war er eigentlich wirklich gut. Also eigentlich sollte man sich da keine Sorgen machen. Man hat Jakob Golz, der zu 98% bleiben wird, wenn nicht irgendwie ein richtig gutes Angebot kommt. Man hat eigentlich einen guten Backup in der Hinterhand. Also so schlecht ist die Ausgangslage nicht für RWE. Also um das mal zu sagen, um die Fans so ein bisschen zu beruhigen.
Ja, die Fans beruhigen wollte RWE, glaube ich, auch mit einem Video, was sie vor dem Spiel gepostet haben, worüber ich mit euch noch kurz sprechen wollte. Da kommt Markus Stegmann zu Wort. Und ja, es geht oder ging so ein bisschen um Gerüchte, die im Umlauf sind. Ihr habt gesagt, als das Golz-Thema aufkam, haben alle direkt gedacht,
weiß ich nicht was. Ja, das kann Marti beantworten. Du hast ja als erster Lokotsch und die Arslan-Thematik gemacht. Also war ja wahrscheinlich auf dich bezogen, das Video.
Genau, und Arslan gab es Gerüchte und hin und her.
Kann sein, aber ich glaube, es ging auch so um die Reaktion in sozialen Medien. Ja. Das kriegt man ja auch mit, ne? Wenn man so eine Entscheidung verkündet. Ich glaube, das hat man so ein bisschen unterschätzt. Ja. Und dann sah man sich, glaube ich, genötigt, ein bisschen was klarzustellen. Natürlich habe ich mir das Video angeschaut und muss natürlich dazu sagen, dass es auch nicht wirklich so komplett der Wahrheit entspricht, was da von Stegmann gesagt wurde. Er wollte die Fans beruhigen, aber er kann natürlich jetzt nicht sagen, dass RWE das Heft des Handels in der Hand hat, zum Beispiel bei Jakob Golz. Also er hat eine Ausstiegsklausel mit festgeschriebener Ablösesumme, wenn der Spieler auf den Verein zutritt und sagt, er will gehen, dann geht er. Denn er hat rot-weiß gar nichts in der Hand. Ne? Und eigentlich ist es auch so bei Arslan, der hat zwar noch ein Jahr Vertrag, hat keine Klausel, aber wir bewegen uns halt in der dritten Liga. Das ist nicht so, dass es wie in der Bundesliga 4 Jahresverträge gibt und da kann ein Verein auf ein paar Millionen verzichten. Das geht halt nicht. Ne? Und deswegen, ähnlich war es ja auch dann im letzten Sommer mit Vinko Schapina. Auch da hatte man das Heft des Handels in der Hand. Und wenn ein Spieler auf dich zukommt und sagt, er will gehen, dann kannst du ihn halt schlecht halten. Ne? Und du kannst nicht auf das Geld verzichten und du kannst dir nicht leisten, einen gut bezahlten Spieler unzufrieden irgendwie noch im Kader zu behalten. Ne? Von daher stimmte das nicht ganz so. Bei Martinovic hat er recht, da ist nach unseren Informationen auch überhaupt nichts dran. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer dieses Gerücht gestreut hat. Ich glaube, das kam damals über Magenta. Da hat man Christian Flüttmann vom Spiel in Sandhausen auf Martinovic angesprochen. Aber da ist nach unseren Infos überhaupt nichts dran. Er hat sie jetzt auch, muss man ehrlich gesagt sagen, klar, mit nicht gerade empfohlen jetzt für höhere Aufgaben. Natürlich bringt er der Mannschaft viel, hat seine 7 Assists gesammelt, aber ich glaube, bei 7 Toren und 7 Assists wäre das eine andere Frage. Aber das ist wirklich überhaupt gar kein Thema. Nee, also wie gesagt, man hat versucht, da ein bisschen was klarzustellen, aber ja, restlos beruhigen kannst du die Fans natürlich jetzt nicht, was das betrifft.
Bei Arslan muss man sagen, er hat jetzt eine tolle Rückrunde gespielt, aber ist jetzt über 30 und ich glaube jetzt nicht, dass nochmal ein Drittligist irgendwie richtig was auf den Tisch legen wird. Zweite Liga hat er in Magdeburg nicht geschafft. Und dementsprechend, da müsste schon wirklich Türkei oder so nochmal mit einem Koffer winken, dass er da auch nochmal ins Grübeln kommt. Denn er weiß ja, glaube ich, auch, was er an der Hafenstraße hat und dass er hier seine Leistung jetzt wieder stabilisiert hat.
Also bei Arslan ist es genau wie bei Golz, das habe ich auch geschrieben. Er hat überhaupt nicht die Intention, den Verein zu verlassen. Er hat keine konkreten Wechselabsichten. Auch da ist es einfach nur eine Geschichte, wenn was kommt. Ne? Das kann natürlich passieren. Er hat eine herausragende Rückrunde gespielt. So ein Mann ist halt immer interessant. Also jemand, der knipst, der ist grundsätzlich für alle Vereine interessant. So. Und er ist jetzt nochmal 31 und natürlich willst du dann nochmal versuchen, dir ein bisschen was an die Seite zu schaffen als Fußballer. Und deswegen ist das nicht komplett auszuschließen. Ja. Aber Stand jetzt bleibt Ahmed Arslan an der Essener Hafenstraße.
Aber da es noch einige Spekulationen geben wird,
die werden kommen.
Ich hoffe nicht, dass jedes Mal mit dem Video darauf reagiert wird, um echt eine Klarstellung zu machen. Gehört halt zum Fußball dazu, dass jeder Spieler versucht, für sich das Beste rauszuholen und dementsprechend jetzt, wenn die Transferphase kommt und viel telefoniert wird, kommen auch viele Geschichten auf. Was wäre, wenn, das was könnte sein?
Das ist völlig normal. Das ist ein ganz normales Geschäft, ne? Gerade in der dritten Liga. Ist doch klar, dass das Spieler, die gut performen, sich dann, die dann Begehrlichkeiten wecken und das kommt vor, aber grundsätzlich hat ja Rot-Weiß nicht viel zu befürchten. Es gibt ja keinen Ausverkauf. Natürlich kann es mal sein, dass ein, zwei Spieler vielleicht noch gehen, aber das Grundgerüst steht doch und das ist doch die positive Nachricht. Die richtig guten Spieler, jetzt mal mit Ausnahme von Brumme, da laufen noch die Verhandlungen, da kann es auch sein, dass man sich einigt demnächst, aber alle anderen stehen unter Vertrag. Ja. Ist doch wunderbar.
Also, positive Worte an die Fans zum Schluss. Jetzt stehen noch drei Spiele auf der Agenda plus das Pokalspiel. Am Wochenende jetzt erstmal auswärts in München. Was erwartet ihr da jetzt nur noch in den letzten ein, zwei Minuten? Ganz einfach gesagt, ein anderes Gesicht zeigen als gegen Saarbrücken.
Ich erwarte relativ viel Sommerfußball, muss ich ehrlich sagen. Denn München Luft ist durch, raus. Essen ist durch. Und klar, man will da so ein bisschen Reaktion vielleicht zeigen auf das Spiel gegen Saarbrücken. Mhm. Aber dass da jetzt so die allerletzte Härte dabei sein wird, kann ich mir fast nicht vorstellen. Das, für mich wird so ein typisches Spiel. Alles ist schon durch und
dementsprechend wird es auch vielleicht schon, viele Tore, vielleicht viel offensiv hoffen, dran. Dass das RWE da mit einer anderen Einstellung ins Spiel geht oder mit einer ganz anderen Energie, denn man sollte auch nicht vergessen, da ich glaube, da fahren knapp 2000 Essener Fans hin nach München. Also für RWE-Fans ist ein Auswärtsspiel in München an einem Samstag auch noch perfekte Anschlusszeit schon ein Highlight. Ne? Und alleine den Fans ist man es schuldig, da eine vernünftige Leistung abzuliefern.
Ja, und vor dem Pokalspiel, was dann Ende Mai, 24. Mai ist, so ein Spannungsabfall, da wahrscheinlich auch nicht gut, weil der MSV,
ist darüber schwer,
haben wir noch gar nicht gesprochen, die sind aufgestiegen.
Ja, die kommen mit breiter Brust, die haben auch gegen Gladbach gezeigt, wie viel Bock sie haben, obwohl sie schon aufgestiegen sind. Dieser Spannungsabfall ist schwer dann wieder auszugleichen, trotzdem ist es aber auch schwer, diese Spannung aufrechtzuerhalten. Du hast es gerade gesagt, du bist durch, hast eine aufreibende Saison hinter dir, wo du lange gegen den Abstieg gespielt hast und dann ist es nur menschlich, dass du mal so ein paar Prozent nachlässt. Sollte es nicht über längere Wochen gehen, weil es schwer ist, das wieder aufzubauen. Und Duisburg, die kommen nach einer Supersaison. Also es ist der erste Drittligist, der abgestiegen ist und wieder aufgestiegen ist. Dann hat bisher keiner geschafft. Und wer die Regionalliga West kennt, der weiß, wie schwer es auch ist, da wieder sich zu befreien.
Ja, deshalb, RWE weiß das selbst ja auch ganz gut.
Hut ab, wie sie das gemeistert haben, um Dietmar Hirsch und seine Mannschaft. Das verdient wirklich höchsten Respekt, denn sie sind ja wirklich relativ sorgenfrei durch die Saison gegangen. Hatten einmal so nach der Winterpause ein kurzes Tief und die werden RWE schon einiges abverlangen am 24. Mai.
Ja, gehe ich auch von aus. Also Duisburg, da muss man ja wirklich den Hut vorziehen, dass sie das geschafft haben nach dem Abstieg. Das sah ja wirklich übel aus. Wäre wahrscheinlich ähnlich wie bei Rot-Weiß gewesen. Ne? Also wenn die jetzt abgestiegen wären, die Essener, dann hätten sie vielleicht eine Handvoll Spieler unter Vertrag gehabt. Und so war die Situation ja auch in Duisburg. Und dass man das dann schafft, innerhalb einer Saison so eine Mannschaft dann zusammenzustellen, sofort aufzusteigen, also Hut ab, haben die sich wirklich verdient, die Duisburger. Und das ist doch auch was, worauf man sich freuen kann. Ne? Also schöner, gegen den MSV Duisburg zweimal zu spielen, als gegen Sandhausen.
Ja, ist doch nettes Schlusswort. Ihr merkt eigentlich, ihr habt gesagt, die Luft ist raus. Wir haben trotzdem 27 Minuten gesprochen.
Und noch gar nicht alle Themen abgearbeitet.
Nächste Woche geht's weiter, sehr schön. Nach dem 1860-Spiel treffen wir uns wie gewohnt Montag wieder hier im Studio. Besprechen alles, was bis dahin so passiert ist, rund um die Hafenstraße. Schaltet dann gerne wieder ein. Ihr findet uns bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Könnt uns gerne abonnieren, folgen. Freuen uns auch immer über Feedback, wenn ihr Themenanregungen habt oder sowas. Danke euch beiden.
Danke dir.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Von der Hafenstraße. Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonnehafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.